From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Thomas
S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessop und Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied »Herrliches Zion, her erbaut«. Danach spricht Elder Robert S. Wood von den 70ern das Anfangsgebet. Anschließend singt der Chor »Our Prayer to Thee«. Soloist ist Scott Miller. Elder Robert D. Hales und Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel werden dann zu uns sprechen. Nach ihren Worten hören wir vom Bruder Daniel K. Judd, dem ersten Ratgeber in der Sonntagsschulpräsidentschaft, sowie von Elder Octaviano Tenorio von den 70ern. Es singt der Chor.
Holy and eternal Father.
Heiliger und ewiger Vater. Voller Dankbarkeit beginnen wir diese abschließende Versammlung der 177. Herbstgeneralkonferenz deiner Kirche. Wir sind dankbar für die Worte und die Musik, die uns inspiriert haben, die wir vernommen haben, und für die wunderbaren Ratschläge, die wir erhalten haben. Und einmal mehr, dass wir Kundgebung erhalten haben durch Offenbarung. Und dass du dadurch deine Kirche weiterhin führst und zu deinem Propheten sprichst. Nun, Vater, hilf uns, unseren Sinn, unser Herz vorzubereiten, zu Beginn dieser Versammlung, dass wir die Worte des Lebens und der Wahrheit in uns aufnehmen und dass sie uns tief ins Innerste dringen. Dass wir hier mit dem Entschluss fortgehen mögen, bessere und in vollkommener Weise Jünger deines Sohnes zu sein. Und dass wir in unserem Leben zum Ausdruck bringen, wer er ist, und dass wir mehr so werden, wie er es möchte. Dass wir in mehr Heiligkeit vor dir wandeln. Und dass dein Wort und dein Wille in alle Welt ausgehen möge und viele Herzen berühren wird und in den Sinn vieler Menschen gelangen wird. Darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
We pray to Thee, our Heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank Thee for our great example, Thy beloved and atoning Son. A sacred ransom that we could live again with Thee. Our joy is full, our song so gladsome. Faith and hope in Thee.
We pray.
We do pray.
Auch wir beten.
And give gratitude.
Und zeigen unseren Dank für die Segnung, die wir erhalten haben. Zu Beginn der letzten Versammlung dieser historischen Konferenz möchte ich gemeinsam mit Ihnen meinen Dank bekunden, dass wir Präsident Henry B. Eyring in der ersten Präsidentschaft bestätigt haben und Elder Cook im Kollegium der Zwölf Apostel und Elder Gonzales bei den sieben Präsidenten der 70er. Ich spreche diesen Brüdern meine Zuneigung aus, biete ihnen meine Unterstützung an und bezeuge, dass sie von Gott durch einen lebenden Propheten, nämlich Präsident Gordon B. Hinckley, gemäß dem Geist der Offenbarung und Prophezeiung berufen wurden. Das ist mein Thema heute. Die Ereignisse der letzten zwei Tage zeigen uns, wie wichtig Offenbarung im Werk des Herrn und persönliche Offenbarung in unserem Leben sind. Durch persönliche Offenbarung können wir die wichtigsten Grundsätze unseres Daseins erkennen. Gott, unseren ewigen Vater und seinen Sohn Jesus Christus gibt es wirklich, das wiederhergestellte Evangelium ist wahr und Gott hat einen Plan für uns und führt uns. Fast alles, was ich über persönliche Offenbarung weiß, habe ich aus dem Beispiel der Propheten aus alter und neuer Zeit gelernt. Heute Nachmittag möchte ich über einige dieser Beispiele sprechen und bete darum, dass sie uns inspirieren werden, in unserem eigenen Leben nach den Segnungen persönlicher Offenbarung zu trachten. Als junger Regionalrepräsentant war ich beauftragt worden, Elder Marion G. Romney bei der Umbildung einer Pfahlpräsidentschaft zu unterstützen. Bei der langen, ruhigen Fahrt zu dieser Konferenz kamen wir auf die geistigen Aspekte unserer Aufgabe zu sprechen. Elder Romney erläuterte mir, wie der Herr uns mit Offenbarung segnet. Robert, sagte er, ich habe festgestellt, wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, dann gibt er uns seinen Segen, um das zu vollbringen, womit wir beauftragt worden sind. Elder Romney erklärte weiterhin, dass wir in dieser weit entfernten Stadt ankommen würden, dann niederknien, um zu beten, Interviews mit Priestertumsträgern führen und uns wiederum zum Gebet niederknien würden und dass der Heilige Geist uns dann die Person offenbaren werde, die der Herr als neuen Pfahlpräsidenten vorgesehen hat. Er sprach mir, dies werde eins der großen geistigen Erlebnisse in meinem Leben werden, und so war es. Wir alle sind von unserem Vater im Himmel auf die Erde gesandt worden, um uns ewiges Leben zu erarbeiten. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wie können wir persönlich den Vater und den Sohn erkennen? Durch persönliche Offenbarung. Durch persönliche Offenbarung hilft uns der Vater im Himmel, ihn und seinen Sohn zu erkennen, das Evangelium besser zu verstehen, umzusetzen, in Rechtschaffenheit bis ans Ende auszuharren und ewiges Leben zu erlangen und in ihre Gegenwart zurückzukehren. Sie fragen vielleicht, wie trachtet man nach persönlicher Offenbarung? Paulus riet den Heiligen, sich mehr auf den Geist zu verlassen als auf die Weisheit der Welt. Um diesen Geist zu empfangen, ist der erste Schritt das Gebet. Bevor sich Präsident Lorenzo Snow der Kirche anschloss, hat er sich mehrere Jahre mit dem Evangelium befasst. Aber erst 3 Wochen nach seiner Taufe empfing er ein Zeugnis, als er sich zu einem stillen Gebet zurückzog. Er berichtet, der Geist Gottes kam auf mich herab, sagte er. Oh, welche Freude, welches Glück fühlte ich, denn ich empfing die Gewissheit, dass Gott lebt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass das heilige Priestertum und das Evangelium in seiner Fülle wiederhergestellt wurden. Ende des Zitats. Ich habe festgestellt, dass das Gebet eine solide Grundlage für persönliche Offenbarung ist. Aber es gehört noch mehr dazu. In meiner Berufung als Regionalrepräsentant hatte ich die Gelegenheit, von einem weiteren Apostel, Elder Boyd K. Packer, zu lernen. Wir waren beauftragt worden, eine neue Pfahlpräsidentschaft zu berufen und knieten uns zunächst gemeinsam zum Beten nieder. Nachdem wir Interviews mit Priestertumsführern geführt und erneut gebetet hatten, schlug Elder Packer vor, wir sollten gemeinsam eine Runde um das Gebäude gehen. Während wir dies taten, demonstrierte er einen entscheidenden Grundsatz, wie man persönlich Offenbarung erlangt. Ein Grundsatz, den der Herr auch Oliver Cowdery erläuterte. Siehe, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten. Wir dachten über unsere Aufgabe nach, berieten uns. Ich lauschte einem Apostel und die Stimme des Geistes erging. Als wir wieder hineingingen, beteten und studierten wir weiter. Dann waren wir bereit, Offenbarung zu empfangen. Offenbarung kommt nach dem Zeitplan des Herrn. Das bedeutet oft, dass wir gläubig vorwärts gehen müssen, obwohl wir noch nicht alle Antworten erhalten haben, die wir uns wünschen. Als Generalautorität war ich damit beauftragt worden, unter der Leitung von Elder Ezra Taft Benson dabei zu helfen, eine neue Pfahlpräsidentschaft zu berufen. Nachdem wir gebetet und Interviews geführt hatten, nachdem wir den Schriften studiert und wiederum gebetet hatten, fragte Elder Benson mich, ob ich wüsste, wer der neue Pfahlpräsident sein werde. Ich sagte, dass ich diese Inspiration noch nicht erhalten habe. Er sah mich an, eine ganze Weile, und dann erwiderte er, er auch nicht. Wir waren allerdings dazu inspiriert worden, drei würdige Priestertumsführer zu bitten, bei der Pfahlkonferenzversammlung am Samstagabend zu sprechen. Kurz nachdem der dritte Sprecher angefangen hatte, gab der Geist mir ein, dass er der neue Pfahlpräsident sein solle. Ich schaute hinüber zu Präsident Benson und sah, dass ihm Tränen über das Gesicht liefen. Wir hatten beide eine Offenbarung erhalten, aber erst nachdem wir uns weiter darum bemüht hatten, den Willen unseres Vaters im Himmel zu ergründen und gläubig voranging. Am Anfang meines Dienstes in der Kirche lehrte mich Elder Harold B. Lee folgende Lektion, als er zur Gründung eines neuen Pfahls in unseren Distrikt kam. Ich war gerade als Bischof berufen worden. Elder Lee fragte mich, ob ich ihn zu einer Pressekonferenz begleiten würde. Dort forderte ein ehrgeiziger junger Reporter Elder Lee heraus. Er sagte zu ihm, Sie bezeichnen sich selbst als Propheten. Wann hatten Sie denn das letzte Mal eine Offenbarung und worum ging es dabei? Elder Lee schwieg kurz, dann sah er ihm direkt in die Augen und antwortete, eine wunderbare, angenehme Weise, das war gestern Nachmittag gegen 15 Uhr. Wir beteten, um zu erfahren, wer als Präsident des neuen Pfahls berufen werden sollte, und es wurde uns kundgetan, wer dies sein soll. Das Herz des Reporters wurde berührt. Ich werde nie vergessen, welcher Geist diesen Raum erfüllte, als Elder Lee machtvoll Zeugnis gab, dass derjenige, der gläubig danach trachtet, den Willen des Herrn zu tun, Offenbarung empfangen kann. Als glaubenstreue Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer und Führungsbeamte können wir persönliche Offenbarung häufiger empfangen, als wir glauben. Je öfter wir persönliche Offenbarung erhalten und erkennen, desto stärker wird unser Zeugnis. Als Bischof wurde mein Zeugnis jedes Mal gestärkt, wenn ich eine Offenbarung in Bezug auf Berufungen für Gemeindemitglieder bekam. Dieses Zeugnis wird jedes Mal aufs Neue bestätigt, wenn ich miterlebe, wie Generalautoritäten und Beamte, Gebietssiebziger und Pfahlpräsidenten berufen oder mit neuen Aufgaben betraut werden. Vor allem aber werde ich durch die persönlichen Offenbarungen gestärkt, die ich in meiner Rolle als Sohn Gottes, als Ehemann und als Vater bekomme. Ich bin so dankbar für die Führung und Leitung des Geistes in unserem Zuhause, wenn wir bei Familienangelegenheiten um Hilfe bitten. Für uns alle gilt, dass wir unsere persönlichen Offenbarungen nach demselben Muster wie die Propheten empfangen, so wie es in den Heiligen Schriften beschrieben ist. Adam und Eva riefen den Namen des Herrn an und empfingen persönliche Offenbarung und auch Erkenntnis über den Erlöser. Henoch, Abraham und Mose sorgten sich um das Wohlergehen ihres Volkes und erhielten herrliche Offenbarungen, die in der köstlichen Perle aufgezeichnet sind. An Elia ging persönliche Offenbarung Offenbarung durch die sanfte, leise Stimme. An Daniel in einem Traum. Petrus empfing durch persönliche Offenbarung das Zeugnis, dass Jesus der Messias ist. Lehi und Nephi erhielten Offenbarungen in Bezug auf den Heiland und den Erlösungsplan, und nahezu allen Propheten der Bibel und im Buch Mormon wurden Offenbarungen zuteil, die ihnen und ihrem Volk Warnung, Belehrung, Stärkung und Trost waren. Nach langem Beten im Tempel empfing Präsident Spencer W. Kimball die Offenbarung über das Priestertum, und nachdem Präsident Hinckley darüber gebetet hatte, wie mehr Mitgliedern die Segnung des Tempels zugänglich gemacht werden können, empfing er die Offenbarung, kleinere Tempel zu bauen. Propheten empfangen persönlich Offenbarung in Bezug auf ihr eigenes Leben und um die Angelegenheiten der Kirche auf Erden zu führen. Es ist unser Auftrag für unser persönliches Leben und für die uns vom Herrn übertragenen Aufgaben, nach persönlicher Offenbarung zu trachten. Während der letzten Wochen hat Präsident Hinckley um Offenbarung in Bezug auf die Berufungen getrachtet, die bei dieser Konferenz bekannt gegeben werden sollten. In unserer Versammlung im Tempel, die jeden Donnerstag mit der ersten Präsidentschaft in dem Kollegium der Zwölf abgehalten wird, hörte ich vor etwa einem Monat, wie Präsident Hinckley in einem einfachen, aufrichtigen Gebet um geistige Führung bat. Die Antwort auf sein inniges Gebet wurde uns nun allen vorgelegt. Können wir das Muster der Offenbarung im Leben der Propheten erkennen? Sind die Fäden dieses Musters auch in unserem Leben verwoben? Wir wissen, dass das Kernstück in diesem Muster das Sühnopfer ist. Wir empfangen die Segnung des Sühnopfers, wenn wir von unseren Sünden umkehren und die Gebote halten. Das haben wir bei der Taufe gelobt. Wir erneuern dieses Bündnis jede Woche beim Abendmahl. Wenn wir weiterhin rechtschaffen leben, können wir wie Samuel sagen: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Und der Herr wird antworten: Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Wie auch die Propheten bereiten wir uns auf persönliche Offenbarung vor, indem wir den Heiligen Schriften lesen, fasten, beten und unseren Glauben stärken. Glaube ist der Schlüssel. Denken Sie daran, wie Joseph Smiths Vorbereitung auf die erste Vision aussah. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Durch unerschütterlichen Glauben können wir selbst erfahren, dass durch Glauben Wundertaten gewirkt werden. Im Allgemeinen werden solche Wunder keine greifbaren Demonstrationen der Macht Gottes sein, indem sich das Rote Meer teilt, Tote auferweckt werden, Gefängnismauern einstürzen oder himmlische Boten erscheinen. Die meisten Wunder sind, und so ist es beabsichtigt, eine geistige Demonstration der Macht Gottes, seine liebevolle Barmherzigkeit, die uns durch Eindrücke, Gedanken oder eine Bestätigung sanft spüren lässt, wenn wir Lösungen für Probleme finden, wenn wir Stärke empfangen, um Herausforderungen zu meistern, oder Trost, um Enttäuschung und Kummer zu verkraften. Wir können solche Wunder erleben, wenn, wie es in den Schriften heißt, unser Glaube geprüft worden ist. Manchmal ist diese Glaubensprüfung die Zeit, die vergeht, ehe wir eine Antwort bekommen. Als Präsident David O. McKay als junger Mann Vieh hütete, bemühte er sich um ein Zeugnis, aber er empfing es erst viele Jahre später, als er seine Mission in Schottland erfüllte. Er schrieb: Es war eine Kundgebung, wie ich sie als zweifelnder Jugendlicher im Stillen erfleht hatte, und zwar im Gebirge wie im freien Feld. Das verlieh mir die Gewissheit, dass aufrichtiges Beten irgendwann, irgendwo erhört wird. Ende des Zitats. Die Antwort lautet vielleicht jetzt nicht. Sei geduldig und warte. Ich bezeuge, dass im Gebirge oder im freien Feld, in einem Wald oder im Kämmerlein, jetzt oder in den Ewigkeiten, die noch vor uns liegen, das Wort des Heilands an jeden von uns erfüllt werden wird. Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Uns ist zwar geboten worden, nicht nach Zeichen zu trachten, doch uns ist geboten, ernstlich nach den besten Gaben zu trachten. Zu diesen Gaben gehören auch der Heilige Geist und persönliche Offenbarung. Diese Offenbarungen werden uns Zeile um Zeile, Weisung um Weisung gegeben, wie der Erlöser es gesagt hat. Und dem, der empfängt, wird der Herr mehr geben. Am Ende dieser Konferenz möchte ich uns alle auffordern, mehr nach dem Geist Gottes zu trachten und ihn häufiger zu empfangen. Der Heiland betet darum, dass seine Jünger in der neuen Welt den Heiligen Geist empfangen. Dann gab er uns allen ein Beispiel, indem er dem Vater im Himmel dankte, als er sich von den Jüngern verabschiedete, dass er ihnen den Geist gewährt hatte. Folgen wir seinem Beispiel und beten wir um den Geist Gottes und danken wir für die wunderbaren Segnungen, die er in unserem Leben bewirkt. Ich gebe Ihnen mein besonderes Zeugnis, dass Jesus Christus lebt und seine Kirche durch einen lebenden Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley, führt. Ich weiß, dass Präsident Hinckley diese Kirche durch Offenbarung führt. Wie Alma sagte, siehe, ich sage euch, diese Dinge werden mir durch den Heiligen Geist Gottes zu wissen gegeben. Siehe, ich habe viele Tage gefastet und gebetet, und nun weiß ich für mich selbst, dass sie wahr sind. Denn der Herr Gott hat sie mir durch seinen Heiligen Geist kundgetan, und dies ist der Geist der Offenbarung, der in mir ist. Ich bete aufrichtig darum, dass jeder von uns diesen Geist empfangen, die Segnung persönlich Offenbarung erlangen und selbst erkennen möge, dass dies alles wahr ist. Darum bete ich von Herzen, im Namen Jesu Christi. Amen.
Da Wahrheit die einzig sinnvolle Grundlage dafür ist, weise Entscheidungen zu treffen, fragt sich, wie man feststellen kann, was wirklich wahr ist. Immer mehr Menschen meinen, dass es immer schwieriger wird, weise Entscheidungen zu treffen, gerade weil unsere Welt so extrem vernetzt ist. Ständig drängt eine unaufhörliche Flut von Ratschlägen, Hinweisen und Werbung in unser Bewusstsein. Das geschieht durch ein verwirrendes Aufgebot von Medien, das Internet und andere Mittel. Zu jedem Thema können wir vielerlei überzeugend vorgetragene, sorgsam gestaltete Botschaften mit Lösungen erhalten. Oft sind aber zwei der Lösungen diametral entgegengesetzt. Kein Wunder, dass manche verwirrt sind und nicht genau wissen, wie sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Noch komplizierter wird die Sache dadurch, dass andere uns davon überzeugen wollen, dass unsere Entscheidungen gesellschaftlich akzeptabel und politisch korrekt sein müssen. Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, zeigt sich, wie falsch das ist. Da sich die gesellschaftlichen und politischen Strukturen auf der Welt erheblich unterscheiden und mit der Zeit drastisch ändern können, ist es offensichtlich Torheit, auf diese Weise Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwei Wege, Wahrheit zu finden. Beide sind nützlich, sofern wir die Gesetze beachten, auf denen sie beruhen. Die erste ist die wissenschaftliche Methode. Sie kann erforderlich machen, dass Daten analysiert werden, um eine Theorie zu bestätigen, oder dass durch Experimentieren ein gültiges Prinzip bewiesen wird. Die wissenschaftliche Methode ist ein wertvoller Weg, Wahrheit zu finden. Allerdings stößt sie an zwei Grenzen. Erstens können wir nie sicher sein, dass wir die absolute Wahrheit gefunden haben, auch wenn wir ihr oft immer näher kommen. Zweitens können wir manchmal, ungeachtet dessen, wie ernsthaft wir methodisch vorgehen, die falsche Antwort erhalten. Der beste Weg, Wahrheit zu finden, ist, sich einfach an die Quelle aller Wahrheit zu wenden und zu fragen oder für Inspiration empfänglich zu sein. Dabei hängt der Erfolg von zwei Voraussetzungen ab. Erstens, unerschütterlicher Glaube an die Quelle aller Wahrheit. Zweitens, die die Bereitschaft, Gottes Gebote zu befolgen, um die geistige Verbindung mit ihm aufrechtzuerhalten. Elder Robert D. Hales hat eben zu uns über diese persönliche Offenbarung gesprochen und wie man sie erlangt. Was haben wir über den wissenschaftlichen Ansatz, Wahrheit zu entdecken, gelernt? Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Wie sehr ich mich auch bemühe, ich kann nicht einmal annähernd das Ausmaß, die Tiefe und die atemberaubende Herrlichkeit all dessen erfassen, was unser heiliger himmlischer Vater Elohim auf wissenschaftlichem Wege hat entdecken lassen. Wenn wir in der Lage wären, uns in den Weltraum hinaus zu begeben, würden wir zunächst, wie die Astronauten, unsere Erde sehen. Weiter draußen hätten wir einen uneingeschränkten Blick auf die Sonne und die Planeten, die sie umkreisen. Sie würden aussehen wie ein kleiner Kreis von Gegenständen in einem gewaltigen, glitzernden Sternenpanorama. Würden wir dann noch weiter hinausreisen, hätten wir einen himmlischen Ausblick auf die Spirale der Milchstraße mit über 100 Milliarden Sternen, die sich in einer Kreisbahn drehen, deren Verlauf von der Schwerkraft um eine dichte, zentrale Region bestimmt wird. Jenseits davon könnten wir auf eine Gruppe von Galaxien sehen, die als Virgo-Haufen bezeichnet wird, zu dem, wie manche meinen, auch unsere Milchstraße gehört. Er soll etwa 50 Millionen Lichtjahre entfernt sein. Jenseits davon treffen wir auf Galaxien, die 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das Hubble-Weltraumteleskop hat Fotos davon geliefert. Die schwindelerregende Größe dieser Entfernung wird deutlich, wenn man bedenkt, dass das Licht über 1 Milliarde Kilometer pro Stunde zurücklegt. Nicht einmal aus dieser außergewöhnlichen Perspektive hätte man den kleinsten Hinweis darauf, eine Grenze dessen zu erreichen, was Gott Vater geschaffen hat. So ehrfurchtgebietend dieser unglaubliche Blick auf das Himmelszelt auch wäre, so gibt es doch eine weitere Betrachtung, die uns die unermesslichen Fähigkeiten des himmlischen Vaters ebenso bestätigen kann. Würden wir uns in die entgegengesetzte Richtung bewegen und die Strukturen von Materie untersuchen, könnten wir aus nächster Nähe die Doppelhelix der DNA sehen. Das ist die außergewöhnliche, sich selbst verdoppelnde Molekularstruktur, die das Erscheinungsbild unseres physischen Körpers bestimmt. Weitere Untersuchungen würden uns auf die Ebene der Atome bringen, die, wie es heißt, aus Protonen, Neutronen und Elektronen bestehen. Wollten wir noch tiefer in die Geheimnisse der elementaren Beschaffenheit der Schöpfung vordringen, kämen wir an die Grenzen unseres derzeitigen Wissens. In den letzten 70 Jahren wurde über die Struktur von Materie viel herausgefunden. Ein Standardmodell der Elementarteilchen und Wechselwirkungen wurde entwickelt. Es basiert auf Experimenten, die die Existenz von Elementarteilchen bestätigen, die man als Quarks und Leptonen bezeichnet. Dieses Modell erklärt die atomaren Bindungen und den atomaren Zerfall der Materie, aber es erklärt die Kräfte der Schwerkraft noch nicht zufriedenstellend. Auch glauben einige, dass noch leistungsstärkere Anlagen als die, mit denen wir unser derzeitiges Wissen über Materie erlangt haben, weitere Elementarteilchen nachweisen könnten. Also gibt es noch mehr, was man auf wissenschaftlichem Wege über die Schöpfungen des himmlischen Vaters herausfinden kann. Offensichtlich hat die wissenschaftliche Methode unser Wissen immens erweitert. Der Herr hat begabte Menschen inspiriert, die vielleicht weder verstehen, wer das geschaffen hat, noch zu welchem Zweck. Viele von ihnen erkennen vielleicht nicht einmal die Inspiration und betrachten Gott nicht als den Urheber ihres Beitrags. Es tröstete mich, als Elder Henry B. Eyring vor kurzem erzählte, was sein hochbegabter Vater bei einem Treffen mit anderen herausragenden Wissenschaftlern erlebt hatte. Er fragte sie, ob ihre Forschung auf die Existenz einer höheren, ordnenden Intelligenz hinweise. Sie alle bekräftigten ihre Überzeugung, dass so eine Intelligenz existiere. So begrenzt es auch ist, lässt unser Wissen über die Schöpfungen des Vaters darauf schließen, dass sie im Wesentlichen aus leerem Raum bestehen. Sogar das, was wir als hart, fest, greifbar ansehen, besteht, wenn man es mit extremer Vergrößerung im Weltall oder in der feinsten Materie betrachtet, im Wesentlichen aus leerem Raum, den Gott, unser Vater, für seine erhabenen Ziele vollkommen beherrscht und gestaltet. Was haben wir durch Offenbarung über Wahrheit erfahren? Vor Jahrhunderten hat Gott Vater einigen seiner Propheten gewährt, weit mehr von seiner unermesslichen Schöpfung vollkommen zu überblicken, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Er erklärte auch, warum er sie erschaffen hatte. Denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Henoch war einer dieser Propheten. Er beobachtete, wie der Gott des Himmels weinte, als er sah, wie die Macht und der Einfluss des Satans viele auf der Erde zum Bösen führte. Henoch rief aus, wie so kannst du weinen, wo du doch heilig bist und von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit? Und wäre es möglich, dass der Mensch die Millionen Erden gleich dieser zählen könnte, so wäre das noch nicht einmal der Anfang der Zahl deiner Schöpfungen. Und deine Vorhänge sind noch immer ausgespannt. Und doch bist du gerecht, du bist barmherzig und wohlwollend immer da. Und nichts als Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit ist die Stätte deines Thrones. Und Barmherzigkeit wird vor deinem Angesicht einhergehen und kein Ende haben. Wieso kannst du weinen? Der Herr sprach zu Henoch, siehe diese deine Brüder, sie sind das Werk meiner eigenen Hände, und ich gab ihnen ihre Erkenntnis und gab dem Menschen seine Selbstständigkeit. Und deinen Brüdern habe ich das Gebot gegeben, dass sie einander lieben sollen und dass sie mich, ihren Vater, erwählen sollen. Aber siehe, sie sind lieblos. Und sie hassen ihr eigenes Blut. Und zu Mose sprach Gott Vater, Welten ohne Zahl habe ich erschaffen, und ich habe sie ebenfalls für meinen eigenen Zweck erschaffen. Und durch den Sohn habe ich sie erschaffen, nämlich meinen einzig Gezeugten. Es gibt viele Welten, und unzählbar sind sie für den Menschen. Aber mir sind alle Dinge gezählt. Denn sie sind mein, und ich kenne sie. Die Wahrheit zu kennen ist nicht viel wert, wenn wir sie nicht anwenden, indem wir richtige Entscheidungen treffen. Stellen Sie sich einmal einen stark übergewichtigen Mann vor, der auf die Auslage einer Bäckerei zugeht. In Gedanken sagt er sich, der Arzt hat dir verboten, so etwas zu essen. Es ist nicht gut für dich. Es stillt nur für den Augenblick den Appetit. Aber danach fühlst du dich den Rest des Tages unwohl. Du hast dir vorgenommen, nichts mehr davon zu essen. Doch dann hört er sich sagen, ich hätte gerne zwei Mandelhörnchen und ein paar von diesen Schokokringeln. Das eine Mal wird nicht schaden. Nur noch das eine Mal. Es wird das letzte Mal sein. Der Vorgang, Wahrheit zu erkennen, erfordert manchmal große Anstrengungen, verbunden mit tiefem Glauben an unseren Vater und seinen verherrlichten Sohn. Gott hat das so vorgesehen, um ihren Charakter zu formen. Ein würdiger Charakter stärkt sie in ihrer Fähigkeit, der Weisung des Geistes zu folgen, wenn sie wichtige Entscheidungen treffen. So entwickeln sie einen rechtschaffenen Charakter. Das ist wichtiger als das, was sie besitzen, was sie gelernt haben und welche Ziele sie erreicht haben. Dann kann man ihnen vertrauen. Ein rechtschaffener Charakter ist die Grundlage geistiger Stärke. Dann können sie, wenn sie geprüft werden, auch schwierige, äußerst wichtige Entscheidungen auf die rechte Weise treffen, auch wenn sie überwältigend erscheinen. Ich bezeuge, dass weder der Satan noch irgendeine andere Macht ihren sich entwickelnden Charakter schwächen oder zerstören kann. Das können nur Sie, nämlich durch Ungehorsam. Sehen Sie diesen lebenswichtigen Grundsatz ein und wenden Sie ihn an. Wenn Sie Glauben üben, wird Ihr Charakter stark. Je fester Ihr Charakter wird, desto mehr sind Sie fähig, größeren Glauben auszuüben. Dadurch wächst Ihr Vertrauen darauf, dass Sie sich richtig entscheiden können. So setzt sich der Kreislauf der Stärkung fort. Je mehr Ihr Charakter gefestigt ist, desto mehr können Sie die Macht des Glaubens ausüben, um einen noch stärkeren Charakter zu bekommen. Da es so vieles gibt, was wir nur zu einem minimalen Teil allmählich verstehen und gewiss in keiner Weise völlig begreifen, wie dankbar müssen wir dafür sein, dass dieser Gott mit seinen unermesslichen Fähigkeiten unser Vater ist. Er ist ein liebevoller, verständnisvoller, mitfühlender, geduldiger Vater. Er hat uns als seine Kinder erschaffen. Er behandelt uns als geliebten Sohn, als geliebte Tochter. Er lässt uns spüren, dass wir geliebt und geschätzt werden und ihm wertvoll sind. Er hat uns seinen Plan der Barmherzigkeit gegeben und uns befähigt, wenn wir gehorsam sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Durch seinen Heiligen Sohn hat er einen Weg bereitet, dass wir leben, wachsen, uns entwickeln und uns direkt auf den Pfad begeben können, auf dem wir ewiglich unter seiner Führung und seinem Einfluss bleiben. Ich liebe unseren Vater im Himmel sehr, mehr als ich sagen kann. In aller Demut gebe ich feierlich Zeugnis, dass dieser Meister der Schöpfung mit seinen unvergleichlichen Fähigkeiten unser mitfühlender, heiliger Vater ist. Sein geliebter Sohn hat in völligem Gehorsam gegenüber seinem Vater sein Leben gegeben, um die Bande des Todes zu zerreißen und unser Herr, unser Erlöser, unser Erretter zu werden. Auch wenn ich Ihre Fähigkeiten nicht vollständig erfasse, verstehe ich doch etwas von Ihrer Macht, Ihre Liebe so intensiv auszudrücken. Demütig gebe ich davon Zeugnis, dass Sie leben und uns lieben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als junger Mann arbeitete ich mit meinem Vater und meinen Brüdern auf unserer Ranch. Wir züchteten Rinder und Pferde. Mein Vater zeigte uns, dass wir, wenn wir eines unserer Pferde fangen wollten, um es zu reiten, nur eine Handvoll Getreide in einen Eimer tun und ihn ein paar Sekunden schütteln mussten. Es kam nicht darauf an, ob die Pferde in einem Pferch oder auf einer großen Weide waren. Sie kamen stets angaloppiert, um das Getreide zu fressen. Dann konnten wir ihnen das Zaumzeug über den Kopf streifen, während sie fraßen. Es erstaunte mich jedes Mal, dass eine so einfache Methode so gut funktionierte. Manchmal, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen wollten, das Getreide zu holen, taten wir etwas Erde in den Eimer und schüttelten ihn, um den Pferden vorzutäuschen, dass Getreide zum Fressen darin sei. Einige Pferde blieben bei uns, wenn sie unseren Schwindel bemerkten. Andere rannten fort und es war beinahe unmöglich, sie zu fangen. Oft brauchte es mehrere Tage, ihr Vertrauen wiederzugewinnen. Wir lernten, dass wir mit unseren Pferden viel besser zurechtkamen, wenn wir sie jedes Mal mit Getreide fütterten und dass sie dadurch mehr genährt und gestärkt wurden. Wenn auch seit meiner Zeit auf der Ranch viele Jahre vergangen sind, war mir die eben beschriebene Erfahrung eine Hilfe, als ich über die folgende Frage nachdachte. Was können wir als Lehrer und Führer in der Kirche tun, um diejenigen, denen wir dienen, vermehrt und der Lehre und mit Geistigen zu nähren? Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, die meisten Menschen kommen nicht nur zur Kirche, um an ein paar neue Fakten über das Evangelium zu hören oder alte Freunde wiederzusehen, obwohl beides wichtig ist. Sie kommen um eines geistigen Erlebnisses willen, sie wollen Frieden. Sie wollen ihren Glauben festigen und die Hoffnung erneuert haben. Kurz gesagt, sie wollen durch das gute Wort Gottes genährt und durch die Mächte des Himmels gestärkt werden. Wer unter uns aufgerufen wird, zu sprechen oder zu lehren oder zu führen, hat die Pflicht, so gut er kann, dafür zu sorgen. Der Erretter und seine Diener haben nicht nur gelehrt, wie wichtig es ist, dass wir anderen helfen, durch das gute Wort Gottes genährt zu werden. Sie haben auch inspirierte Weisungen gegeben, wie wir am besten lehren und führen. Abschnitt 50 im Buch Lehre und Bündnisse ist eine von vielen Schriftstellen, die solch wertvollen Rat enthalten. Nachdem der Herr auf die Zustände eingegangen war, die einige frühe Zweige der Kirche beunruhigten, unterwies er eine Gruppe von Führern und zeigte die Lösung für die Probleme auf, denen sie gegenüberstanden. Seine Unterweisung begann mit einer grundlegenden Frage. Darum stelle ich, der Herr, euch diese Frage. Wozu seid ihr ordiniert worden? Die bekannte Antwort des Herrn folgt in Vers 14, dass ihr mein Evangelium durch den Geist predigt, nämlich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren. Die Antwort auf die Probleme, denen die Heiligen im Jahr 1831 gegenüberstanden, gilt ebenso für die Herausforderung, denen wir heute begegnen. Wir müssen das Evangelium Jesu Christi durch die Macht des Heiligen Geistes lehren. Abschnitt 50 enthält einige wesentliche Schlüssel dafür, wie wir diejenigen, die wir lehren und führen, nähren können. Der erste Schlüssel ist in der Ermahnung des Herrn zu finden, dass wir sein Evangelium predigen sollen. In den Heiligen Schriften steht klar und deutlich, dass das Evangelium, das wir predigen sollen, nicht die Weisheit der Welt, sondern die Lehre von Christus ist. Obwohl das Evangelium alle Wahrheit umfasst, sind nicht alle Wahrheiten gleich wertvoll. Der Erretter hat unmissverständlich klar gemacht, dass sein Evangelium in erster Linie in seinem Sühnopfer besteht. Sein Evangelium ist auch eine Aufforderung, die Segnungen des Sühnopfers durch Glauben an Christus, Umkehr, Taufe, das Empfangen des Heiligen Geistes und treues Ausharren bis ans Ende zu erlangen. So wie ich als junger Mann lernte, dass Getreide für die Pferde anziehender war als Erde, lernte ich auch, dass Getreide nahrhafter war als Heu, Heu war wiederum nahrhafter als Stroh, und dass man ein Pferd füttern kann, ohne es zu nähren. Für uns als Lehrer und Führer ist es entscheidend, dass wir diejenigen, die wir führen und lehren, nähren, indem wir uns auf die Lehren, Grundsätze und Anwendungen, die in den Heiligen Schriften und den Worten der neuzeitlichen Propheten betont werden, konzentrieren, anstatt kostbare Zeit für weniger wichtige Themen und Quellen aufzuwenden. Als Lehrer habe ich gelernt, dass ein Unterrichtsgespräch über das Sühnopfer Jesu Christi unendlich viel wichtiger ist als eine Diskussion darüber, wo genau die Stadt Sarahemla auf einer heutigen Landkarte liegen würde. Als Führer habe ich gelernt, dass Führerschaftsversammlungen an Bedeutung gewinnen, wenn unsere oberste Priorität die vereinte Anstrengung ist, Glauben an Christus aufzubauen und Familien zu stärken, nicht nur ein abgestimmter Veranstaltungskalender. Der Herr spricht in Abschnitt 50 auch eine Warnung aus. Wenn wir auf eine andere Weise lehren, als der Herr es bestimmt hat, ist es nicht von Gott. Der Herr hat alle, die in der Kirche dienen, angewiesen, nichts anderes zu lehren als das, was die Propheten und Apostel geschrieben haben und das, was ihnen vom Tröster durch das Gebet des Glaubens gelehrt wird. Bedeutet dies, dass wir der Ermahnung des Erretters, nämlich sein Evangelium zu verkünden, nur dann folgen, wenn wir in jedem Unterricht, in jeder Versammlung nichts anderes als nur Glaube und Umkehr lehren? Elder Henry B. Eyring hat eine ähnliche Frage wie folgt beantwortet. Natürlich nicht. Aber es bedeutet, dass der Lehrer und alle Teilnehmer immer den Wunsch haben müssen, den Geist des Herrn in das Herz der Anwesenden zu bringen, damit dadurch Glauben und die Entschlossenheit, umzukehren und rein zu werden, bewirkt werden. Ein zweiter Schlüssel, um sicherzustellen, dass diejenigen, die wir unterrichten und führen, durch das gute Wort Gottes genährt werden, ist auch in der Anweisung des Herrn zu finden, dass ihr mein Evangelium durch den Geist predigt, nämlich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren. Diese Aussage des Herrn weist uns nicht nur an, bei der Vorbereitung und im Unterricht der Führung des Geistes zu folgen, sondern es macht auch deutlich, dass der Geist in jeder Situation der beste Lehrer ist. Präsident Joseph Fielding Smith hat gelehrt, wenn der Geist Gottes zum Geist des Menschen spricht, kann er die Wahrheit mit nachhaltigerer Wirkung und größerer Klarheit kundtun, als es selbst durch persönlichen Kontakt mit Wesen aus dem Himmel der Fall wäre. Vor einigen Monaten besuchte ich eine Schulungsversammlung, bei der mehrere Generalautoritäten gesprochen hatten. Nachdem er all das Hervorragende, was bereits gesagt worden war, gewürdigt hatte, stellte Elder David A. Bettner folgende Frage: Was lernen wir, was nicht gesagt worden ist? Dann erklärte er, dass wir nicht nur den Rat derer, die bereits gesprochen hatten und noch sprechen sollten, annehmen sollten, sondern auch aufmerksam auf die unausgesprochenen Eindrücke, die durch den Heiligen Geist gegeben werden, achten und uns diese notieren sollten. Die folgenden Worte von unserem geliebten Propheten Präsident Gordon B. Hinckley sind ein weiterer Rat, wie wir durch den Geist lehren können. Wir müssen unsere Lehrer dahin bringen, dass sie aus dem Herzen und nicht aus ihren Büchern sprechen. Dann übermitteln sie ihre Liebe zum Herrn und zu seinem kostbaren Werk. Und irgendwie wird der Funke im Herzen derer, die sie unterweisen, überspringen. Die Worte des Herrn in Abschnitt 50 sind ebenfalls ein inspirierter Maßstab, anhand dessen jeder von uns beurteilen kann, was er mit seinem Unterricht, seiner Führungstätigkeit und seinem Lernen bewirkt. In Vers 22 heißt es: Darum verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander, und beide werden erbaut und freuen sich miteinander. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bete von ganzem Herzen, dass jeder von uns diejenigen sorgfältig nährt, die er lehrt und die er führt, indem er sie mit dem Brot des Lebens und dem lebendigen Wasser stärkt, die im wiederhergestellten Evangelium zu finden sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, etwas, wofür ich dem himmlischen Vater sehr dankbar bin, ist, dass ich die Gelegenheit hatte, 15 Jahre lang als Rekorder des Tempels in Mexiko-Stadt zu arbeiten. An diesem heiligen Ort werden, wie in allen Tempeln, durch die Macht des Priestertums heilige Handlungen für die Lebenden und Verstorbenen vollzogen. 1832 erhielt der Prophet Joseph Smith eine Offenbarung über das Priestertum. Und dieses größere Priestertum vollzieht das Evangelium und hat den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches inne, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Ich hatte innerhalb des Tempels wundervolle Erfahrungen gemacht, die dies bestätigten. Nachdem ich als Präsident der Mexiko-Mission Tuxtla Gutiérrez gedient hatte, besuchten wir 1993 als Familie meine Eltern in Nordamerika. Während der Reise sprachen wir über die Freude, die wir empfanden, als wir dem Herrn dienten, und die Veränderungen bei den Menschen erlebten, die das Evangelium während unserer dreijährigen Missionszeit angenommen hatten. Wir sprachen über diejenigen, die getauft und konfirmiert worden waren und das Priestertum empfangen hatten, und auch über diejenigen, von denen wir wussten, dass sie in den Tempel gegangen und als Familie für die Ewigkeit gesiegelt worden waren. Mein jüngster Sohn stellte mir eine Frage, die mich zum Nachdenken anregte. Papa, bist du an deine Eltern gesiegelt? Ich erwiderte ihm, dass meine Eltern nicht im Tempel gesiegelt seien, weil mein Vater seit vielen Jahren weniger aktiv sei. Um ihm dabei zu helfen, aktiv zu werden, dachte ich mir einen Plan aus. Meine Kinder waren Teil davon. Und ich erklärte ihnen, was wir tun würden. Mein Vater stand jeden Sonntag früh auf, um meine Mutter und meine Schwester zur Kirche zu bringen und dann wieder nach Hause zu fahren, das Ende der Versammlung abzuwarten und sie dann dort wieder abzuholen. So wies ich meine Kinder an, mit ihm zu fahren und zu fragen, Opa, würdest du uns einen Gefallen tun? Ich wusste, dass seine Antwort lauten würde, was ihr mir ja wollt, meine Kinder. Dann sollten sie ihn bitten, mit ihnen zur Kirche zu gehen und bei ihnen zu bleiben, damit er ihre Zeugnisse hören konnte. Das war der erste Sonntag im Monat. Ich wusste auch, dass mein Vater alle möglichen Ausreden finden würde, um nicht gehen zu müssen. Deshalb hatte ich vor, ins Zimmer zu kommen, um meinen Kindern dabei zu helfen, ihn zu überzeugen. Bald kam die Zeit, um den Plan auszuführen. Meine Tochter Susanna wandte sich an meinen Vater und bat ihn um einen Gefallen. Tatsächlich erwiderte mein Vater, dass er alles für sie tun würde. Dann folgte die Einladung, zur Kirche zu gehen. Genau wie wir es erwartet hatten, entschuldigte er sich damit. Ich kann nicht, ich habe noch nicht mal geduscht. Dann rief meine Frau und ich hinter der Tür hervor, wo wir uns versteckten. Wir werden auf dich warten. Als wir erkannten, dass er zu keinem Entschluss kam, traten meine Frau und ich in das Zimmer und verlangten gemeinsam mit unseren Kindern, duschen, duschen. Und dann geschah das, was wir erwartet hatten. Mein Vater kam mit uns, er blieb bei den Versammlungen, hörte die Zeugnisse meiner Kinder, sein Herz wurde berührt und von diesem Sonntag an versäumte er nie wieder die Versammlung. Einige Monate später wurde er im Alter von 78 Jahren an meine Mutter gesiegelt und wir, seine Kinder, wurden an unsere Eltern gesiegelt. Ich weiß, dass ich dank der Macht des Göttlichen, die in den heiligen Handlungen des Tempels kundgetan wird, jetzt für alle Ewigkeit auch über den Tod hinaus mit meinen Eltern vereint sein kann. Oftmals verstehen wir die vollständige Bedeutung der heiligen Handlung des Tempels erst dann, wenn wir Leid erfahren oder Umstände erlebt haben, die ohne Kenntnis des Erlösungsplans sehr traurig hätten sein können. Als meine Frau und ich erst 1,5 Jahre verheiratet waren, stand sie kurz vor der Geburt unseres ersten Babys. Wir hatten uns dazu entschlossen, dass sie das Baby in den Chihuahua-Kolonien zur Welt bringen sollte, wo sie geboren wurde. Damals arbeitete ich in Mexiko-Stadt und wir beschlossen, dass sie einen Monat vor dem Entbindungstermin dorthin reisen sollte. Ich plante, zu einem späteren Zeitpunkt nachzukommen. Der Geburtstermin war da, ich war bei der Arbeit, als ich einen Anruf von meinem Schwiegervater erhielt. Octaviano, deine Frau hat das Baby zur Welt gebracht und du hast jetzt eine hübsche kleine Tochter. In meiner Freude begann ich also diese Neuigkeit meinen Freunden und Geschäftskollegen zu erzählen, die mich daraufhin um Pralinen und Schokolade baten, um die Geburt meiner Kleinen zu feiern. Am nächsten Tag fing ich an, in jedem der 4 Stockwerke unseres Bürogebäudes Pralinen zu verteilen. Als ich im 2. Stock ankam, erhielt ich einen weiteren Anruf von meinem Schwiegervater. Diesmal lautete die Botschaft anders. Octaviano, deiner Frau geht es gut, aber deine Tochter ist gestorben. Die Beerdigung ist heute und du wirst nicht rechtzeitig kommen können. Was wirst du tun? Ich wollte mit Rosa, meiner Frau, sprechen und fragte sie dann, ob es ihr gut gehe. Sie sagte, es gehe ihr gut, sofern es auch mir gut ginge. Dann sprachen wir über den Erlösungsplan und erinnerten uns dabei an die Schriftstelle in Lehre und Bündnisse 137,10. Und ich sah auch, dass alle Kinder, die sterben, ehe sie die Jahre der Verantwortlichkeit erreicht haben, im zelestialen Reich des Himmels errettet sind. Ich fragte sie, glaubst du daran? Und sie sagte, ja, das tue ich. Daraufhin sagte ich, dann sollten wir glücklich sein. Ich liebe dich. Und wenn es dir recht ist, werde ich meinen Urlaub in 2 Wochen nehmen, einige Zeit mit dir zusammen verbringen und dann mit dir nach Mexiko-Stadt zurückkehren. Wir wussten, dass wir eines Tages wieder mit unserer Tochter vereint sein würden, weil wir durch die Macht des Priestertums im Tempel gesiegelt worden waren. Wir beendeten das Telefongespräch und ich fuhr fort, in meinem Bürogebäude die Pralinen auszuteilen. Einer meiner Mitarbeiter war überrascht, als er mich dies tun sah und fragte mich, wie ich dies nach einer so schlimmen Nachricht tun konnte. Ich antwortete, wenn Sie 3 Stunden Zeit haben, kann ich es Ihnen erklären, warum ich nicht so traurig bin und was ich darüber weiß, was nach dem Tod geschieht. In diesem Augenblick hatte er keine 3 Stunden Zeit, aber dafür später. Wir unterhielten uns schließlich 4 Stunden lang. Er nahm das Evangelium an, ließ sich zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder taufen, nachdem sie die Missionarslektion genommen hatten. Ich weiß, dass ich dank der Macht des Göttlichen, die in den heiligen Handlungen des Tempels kundgetan wird, meine Tochter erkennen werde. Ich werde sie umarmen und in Ewigkeit mit ihr zusammen sein, genauso wie wir mit unseren 3 lebenden Kindern zusammen sind. Ich erfreue mich an den Worten in Maleachi. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land im Untergang weihen muss. Dieses Priestertum ermöglicht es Familien, ewig zu bestehen. Es lässt mich den Sohn, mein Herz, meinem im vergangenen Jahr verstorbenen Vater zuwenden. Und in der mir durch den Erretter verliehenen Hoffnung die Gewissheit finden, dass ich ihn wiedersehen werde. Dieses Priestertum lässt mich als Vater mein Herz unseren beiden im Säuglingsalter verstorbenen Kindern zuwenden und in der mir durch den Erretter verliehenen Hoffnung die Gewissheit finden, dass ich sie erkennen werde und dass ich wissen werde, dass ich ihr irdischer Vater war, wenn ich ihnen in die Augen schauen und ihnen sagen werde, dass ich sie liebe. Es ist dieses Priestertum, welches mich im Heiligen Rahmen des Tempels erleben lässt, wie die Macht des Göttlichen all den Menschen kundgetan wird, die, nachdem sie Glauben an Christus ausüben, von ihren Sünden umkehren und von ganzem Herzen nach Glück streben, kommen, um mit unserem himmlischen Vater heilige Bündnisse zu schließen und seine heiligen Handlungen zu empfangen, die auch auf Erden bindend sind. Ich liebe die Tempelarbeit. Ich weiß, dass Gott lebt, dass Jesus Christus mein Retter ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing, "We thank thee, O God, for a prophet." At the conclusion of the singing, elders Claudio D. Zivic and Douglas L. Collister of the 70 will address us. And following their remarks, we shall hear from Elder Stephen E. Snow of the Presidency of the 70, Elder Alan H. Oakes of the Quorum of the 12 Apostles, singing by the choir and congregation.
This is the 177th semi-annual General Conference of the Church.
Dies ist die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
I love this song. I have heard that no one has ever died giving a talk in a general conference. If that is the case today, I sincerely apologize.
Mir wurde gesagt, bisher sei noch niemand gestorben, während er eine Ansprache bei der Generalkonferenz gehalten hatte. Sollte es heute vorkommen, bitte ich Sie um Verzeihung. Als ich in Argentinien meinen Wehrdienst ableistete, las ich ein Buch, an dessen Autor ich mich nicht mehr erinnere. Er schrieb: "Ich entscheide mich dafür, kein gewöhnlicher Mensch zu sein. Ich habe das Recht, jemand Außergewöhnliches zu sein, wenn ich kann. Jemand Außergewöhnliches zu sein bedeutet, erfolgreich, einzigartig und herausragend zu sein." Dieser Satz hat sich mir in Herz und Sinn eingeprägt. Ich dachte damals und denke auch heute, dass wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi uns entschieden haben, keine gewöhnlichen Männer und Frauen zu sein. Bei den letzten Wörtern, nämlich "wenn ich kann", muss ich daran denken, dass es nicht genügt, sich nur taufen und konfirmieren zu lassen. Vielmehr müssen wir das Versprechen achten und erfüllen, das wir dem Herrn an diesem denkwürdigen Tag gegeben haben. Lehi hat seinem Sohn Jakob erklärt: "Darum sind die Menschen gemäß dem Fleische frei, und alles ist ihnen gegeben, was für den Menschen notwendig ist. Und sie sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen, durch den großen Mittler für alle Menschen, oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen, gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. denn er trachtet danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Zweifellos trachten wir nach Freiheit und ewigem Leben. Wir zittern beim bloßen Gedanken daran, dass wir sterben und Gefangene des Teufels werden könnten. Nephi hat deutlich erklärt, was wir tun müssen. Er hat gesagt, denn wir wissen, dass wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun können. Ich meine, dass alles, was wir tun können, zunächst einmal bedeutet, dass wir von unseren Sünden umkehren. Wir werden nie unser göttliches Potenzial ausschöpfen, wenn wir in unseren Sünden verharren. Ich habe schöne Erinnerungen an den Tag meiner Taufe. Ich war 8 Jahre alt. Ich wurde im Zweig Liniers getauft. Es war das erste Gemeindehaus der Kirche, das in Südamerika gebaut wurde. Nach meiner Taufe ging ich mit meiner Familie nach Hause. Mein ältester Bruder wollte, wie so oft, ein bisschen mit mir raufen. Ich rief aus, rühr mich nicht an, ich darf nicht sündigen. Doch als die Tage vergingen, erkannte ich, dass es unmöglich war, bis ans Ende meines Lebens sündenfrei zu bleiben. Es ist schwer, das Leid zu tragen, das uns auferlegt wird, aber die wirkliche Qual im Leben ist, die Folgen unserer eigenen Schwächen und Sünden zu tragen, die wir uns selbst auferlegen. Es gibt nur einen einzigen Weg, uns von diesem Leid zu befreien, nämlich durch Umkehr. Meine Erfahrung ist, wenn ich dem Herrn ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringe, gottgewollte Traurigkeit für meine Sünden empfinde, mich demütige und meine Fehler bereue, dann löscht er durch sein wunderbares Sühnopfer meine Sünden aus und denkt nicht mehr an sie. Der argentinische Dichter José Hernández schreibt in seinem bekannten Buch Martin Fierro, der Mensch verliert vieles und manches findet sich wieder. Doch lass dir gesagt sein und präg es dir ein. Wer die Scham verliert, gewinnt sie nie wieder. Wenn wir wegen unserer Sünden oder unserem unredlichen Tun keine gottgewollte Traurigkeit empfinden, können wir uns unmöglich zu einem herausragenden Menschen entwickeln. Ein weiterer wichtiger Grundsatz, den wir beachten müssen, um alles zu tun, was wir können, ist, dass wir die Gelegenheiten, die das Leben im Evangelium uns ständig bietet, erkennen und nutzen und dabei anerkennen, dass der Herr uns alles gegeben hat, was wir haben. Er ist verantwortlich für all das Gute in unserem Leben. Eine weitere bleibende Aufgabe für uns ist, dass wir alles tun, was wir können, um allen Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums zu bringen. Vor einiger Zeit erhielt ich einen Brief von Bruder Rafael Pérez Cisneros aus Galicien in Spanien, der mir von seiner Bekehrung erzählte. Er schreibt unter anderem, ich hatte überhaupt keine Vorstellung vom Sinn des Lebens oder der Bedeutung der Familie. Als ich schließlich die Missionare hereinließ, sagte ich zu ihnen, erzählen Sie mir Ihre Botschaft, aber ich warne Sie, nichts bringt mich dazu, meine Kirche zu verlassen. Bei diesem ersten Besuch hörten meine Kinder und meine Frau aufmerksam zu. Ich fühlte mich ausgeschlossen. Ich hatte Angst und ohne weiter nachzudenken, ging ich ins Schlafzimmer. Ich schloss die Tür und betete aus den Tiefen meiner Seele, wie ich nie zuvor gebetet hatte. Vater, wenn es stimmt, dass diese jungen Männer deine Jünger sind und gekommen sind, um uns zu helfen, dann lass es mich wissen. Im gleichen Augenblick fing ich an zu weinen wie ein kleines Kind. Die Tränen wollten nicht versiegen. Und ich empfand tiefes Glück, wie ich es noch nie empfunden hatte. Ich ging auf in dem tiefen Gefühl der Freude und des Glücks, das mir in die Seele drang. Ich wusste, dass dies Gottes Antwort auf mein Gebet war. Meine ganze Familie ließ sich taufen und nun sind wir im Schweizer Tempel gesiegelt worden. Dieser Segen macht mich zum glücklichsten Mann der Welt. Gewiss muss diese Geschichte uns motivieren, alles zu tun, was wir können, um die Freude weiterzugeben, mit der man gesegnet wird, wenn man nach der frohen Botschaft des Evangeliums lebt. Der letzte Gedanke, den ich heute aussprechen möchte, ist, dass wir bis zum Ende unserer Tage der Bewährung alles tun sollen, was wir können. Zweifellos haben wir leuchtende Vorbilder dafür, wie Präsident Gordon B. Hinckley und viele andere Männer und Frauen, die in einem Alter, in dem es anderen wohl viel zu beschwerlich wäre, weiterhin treu dienen. Als ich über die Spanien-Mission Bilbao präsidierte, war ich beeindruckt von den hervorragenden Mitgliedern und Missionaren, die ich kennenlernte. Mit großem Können und viel Liebe brachten sie das Werk voran, wie viele treue Mitglieder der Kirche in anderen Teilen der Welt. Ihnen allen spreche ich meine Hochachtung und Bewunderung aus. Der Herr hat gesagt, dass es ihn freut, die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit bis ans Ende dienen. Groß wird der Lohn sein und ewig wird ihre Herrlichkeit sein. Mögen wir die Worte Nephis immer in Herz und Sinn bewahren. Erwache, meine Seele, welke nicht länger in Sünde dahin. Meine Seele wird sich freuen an dir, mein Gott, und der Fels meine Errettung. Ich bete demütig darum, dass der Herr uns segnen möge, alles zu tun, was wir können, auf diesem außergewöhnlichen Weg, den wir gewählt haben und von dem ich bezeuge, dass er wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor Jahren wurde ein Mann eines schweren Verbrechens angeklagt. Die Anklage präsentierte drei Zeugen, von denen jeder gesehen hatte, wie der Mann das Verbrechen begangen hatte. Die Verteidigung präsentierte dann drei Zeugen, von denen keiner gesehen hatte, was geschehen war. Die arglosen Geschworenen waren verwirrt. Aufgrund der Anzahl der Zeugen schienen die Geschworenen die Beweise gleichmäßig verteilt zu sehen. Der Mann wurde freigesprochen. Natürlich tat es nichts zur Sache, dass Millionen Menschen nie gesehen hatten, wie das Verbrechen geschah. Es hätte ein einziger Zeuge gereicht. Im genialen Plan des Evangeliums reicht letztlich ein einziger Zeuge aus, doch dieser Zeuge müssen Sie sein. Das Zeugnis anderer mag den Wunsch zu glauben und ein Zeugnis zu haben auslösen und nähren, doch schließlich muss jeder für sich selbst diese Erfahrung machen. Niemand kann auf Dauer mit geborgtem Licht ausharren. Das wiederhergestellte Evangelium ist heute nicht wahrer als zu der Zeit, als ein einsamer Junge 1820 den heiligen Hain verließ. Die Wahrheit hing noch nie davon ab, wie viele Menschen sie angenommen haben. Als Joseph den Hain hinter sich ließ, gab es nur einen Menschen auf der Erde, der die Wahrheit über Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus kannte. Doch es ist sehr notwendig, dass jeder dies für sich selbst herausfindet und dieses brennende Zeugnis bis ins nächste Leben trägt. Als Heber J. Grant mit 23 Jahren als Präsident des Falls Tuele eingesetzt wurde, sagte er den Heiligen, er glaube, dass das Evangelium wahr sei. Präsident Joseph F. Smith, Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, fragte daraufhin nach, Heber, du sagtest, du würdest mit ganzem Herzen an das Evangelium glauben, hast aber nicht davon Zeugnis gegeben, dass du weißt, dass es wahr ist. Weißt du denn nicht absolut sicher, dass dieses Evangelium wahr ist? Heber sagte, nein. Joseph F. Smith wandte sich daraufhin an John Taylor, den Präsidenten der Kirche, und sagte, ich bin dafür, dass wir heute Nachmittag wieder rückgängig machen, was wir heute Vormittag getan haben. Ich glaube, dass niemand über einen Fall präsidieren sollte, der kein vollkommenes und dauerhaftes Wissen davon hat, dass dieses Werk ein göttliches ist. Präsident Taylor erwiderte, Joseph, Joseph, Joseph. Heber weiß es doch genauso wie du. Das Einzige, was er nicht weiß, ist, dass er es weiß. Innerhalb weniger Wochen wurde dieses Zeugnis Wirklichkeit und der junge Heber J. Grant vergoss Tränen der Dankbarkeit für das vollkommene, dauerhafte und absolute Zeugnis, das sich in seinem Leben einstellte. Es ist großartig zu wissen und zu wissen, dass man es weiß. Und dass das Licht nicht von jemand anders ausgeborgt wurde. Vor Jahren präsidierte ich über eine Mission im Mittleren Westen.
der USA. Eines Tages sprach ich im Beisein einer Handvoll unserer Missionare mit einem geschätzten Vertreter einer anderen christlichen Glaubensgemeinschaft. Dieser liebenswürdige Mann erzählte von der Geschichte und Lehre seiner Religion und schloss mit den bekannten Worten: Aus Gnade seid ihr gerettet. Jeder muss Glauben an Christus ausüben, um errettet werden zu können. Unter den Anwesenden war auch ein neu angekommener Missionar. Er kannte sich mit anderen Religionen überhaupt nicht aus. Es drängte ihn zu fragen: Aber was geschieht mit einem kleinen Kind, das stirbt, bevor es alt genug ist, um zu verstehen und Glauben an Christus auszuüben? Der gelehrte Mann senkte den Kopf, blickte zu Boden und sagte: Es müsste eine Ausnahme geben. Es müsste ein Schlupfloch geben, es müsste einen Weg geben, doch es gibt keinen. Der Missionar blickte mich an und sagte mit Tränen in den Augen: Meine Güte, Präsident, wir haben die Wahrheit, nicht wahr? Der Augenblick, in dem man erkennt, dass man ein Zeugnis hat, wenn man weiß, dass man weiß, ist süß und erhaben. Sofern es genährt wird, ruht dieses Zeugnis auf einem wie ein Mantel. Wenn wir Licht sehen, werden wir darin eingehüllt. Das Licht des Verstehens erhellt unser Innerstes. Ich sprach einmal mit einem jungen Mann, der nicht unserem Glauben angehörte, obwohl er die meisten unserer Gottesdienste über ein Jahr lang besucht hatte. Ich fragte ihn, warum er sich der Kirche nicht angeschlossen habe. Er antwortete: Weil ich nicht weiß, ob sie wahr ist. Ich glaube schon, dass sie wahr sein könnte, aber ich kann mich nicht hinstellen, so wie sie bezeugen. Ich weiß tatsächlich, dass sie wahr ist. Ich fragte ihn: Haben Sie das Buch Mormon gelesen? Er antwortete, er habe darin gelesen. Ich fragte ihn, ob er gebetet habe. Er antwortete, ich habe es in meinen Gebeten erwähnt. Ich sagte meinem Freund, solange er nur beiläufig lesen und beten würde, würde er es selbst in aller Ewigkeit nicht herausfinden. Würde er sich jedoch vornehmen, eine Zeit lang zu fasten und inständig zu beten, würde die Wahrheit in sein Herz gebrannt werden und er würde wissen, dass er es weiß. Daraufhin entgegnete er mir nichts mehr, sagte jedoch seiner Frau am nächsten Morgen, dass er fasten wolle. Am darauffolgenden Samstag wurde er getauft. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie wissen, dass Sie es wissen, müssen Sie den Preis dafür bezahlen. Und Sie allein müssen diesen Preis bezahlen. Es gibt zwar Stellvertreter für heilige Handlungen, jedoch keine dafür, dass man ein Zeugnis erlangt. Alma beschrieb seine Bekehrung mit diesen wunderbaren Worten: Ich habe viele Tage gefastet und gebetet, um dies für mich selbst wissen zu können. Und nun weiß ich es für mich selbst, dass es wahr ist, denn der Herr Gott hat es mir kundgetan. Wenn jemand erkannt hat, dass er ein Zeugnis besitzt, verspürt er den brennenden Wunsch, dieses Zeugnis an andere weiterzugeben. Als Brigham Young aus den Wassern der Taufe stieg, sagte er: Der Geist des Herrn ruhte auf mir, und ich hatte ein Gefühl, als ob mir die Knochen im Leib vergehen würden. Wenn ich nicht zu den Leuten sprach, die erste Rede, die ich je gehalten habe, dauerte über eine Stunde. Ich machte den Mund auf, und der Herr füllte in mir. So wie ein Feuer nicht brennen kann, bevor sich die Flamme nicht zeigt, kann ein Zeugnis nicht bestehen, wenn man es nicht zum Ausdruck bringt. Brigham Young sagte später über Orson Pratt: Selbst wenn man Bruder Orson in kleine Stücke zerhackte, würde jedes Stück ausrufen: Die Religion der Mormonen ist wahr. Vater Leahy pries seinen edlen Sohn Nephi mit den folgenden Worten: Aber siehe, es war nicht er, sondern es war der Geist des Herrn, der in ihm war, der ihm den Mund zum Reden geöffnet hat, so dass er ihn nicht schließen konnte. Die Gelegenheit und die Pflicht, Zeugnis zu geben, ergibt sich zuallererst im Kreis der Familie. Unsere Kinder sollen sich an das Leuchten in unseren Augen, den Klang unseres Zeugnisses in ihren Ohren und das Gefühl in ihrem Herzen erinnern können, wenn wir unsere kostbarsten Zuhörerschaft davon Zeugnis geben, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn und Josef sein Prophet war. Unsere Nachkommen müssen wissen, dass wir es wissen, weil wir es ihnen oft sagen. Die frühen Führer der Kirche haben einen hohen Preis dafür gezahlt, diese Evangeliumszeit aufzurichten. Vielleicht werden wir ihnen im nächsten Leben begegnen und ihrem Zeugnis lauschen. Was werden wir sagen, wenn es an uns ist, Zeugnis zu geben? Im nächsten Leben wird es wohl sowohl geistige Säuglinge als auch geistige Riesen geben.
Ohne Licht dauert die Ewigkeit lange, besonders wenn unsere Ehepartner und Nachkommen ebenfalls in Finsternis leben, weil es in uns und in anderen kein Licht gab und sie daher ihre Lampen nicht anzünden konnten. Wir müssen jeden Morgen und jeden Abend auf unsere Knie gehen und den Herrn anflehen, dass wir nie unseren Glauben, unser Zeugnis und unsere Tugendhaftigkeit verlieren. Ein einziger Zeuge reicht aus, doch dieser Zeuge müssen Sie sein. Ich habe ein Zeugnis. Es verlangt danach, ausgesprochen zu werden. Ich gebe Zeugnis davon, dass die Macht des Heiligen, des lebendigen Gottes in dieser Kirche ist. Ich weiß, was ich weiß, und mein Zeugnis ist wahr. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Wenn Präsident David O. McKay von seiner Mutter sprach, zitierte er Abraham Lincoln und sagte: Alles, was ich bin und zu sein hoffe, verdanke ich meiner engelsgleichen Mutter. Diese Worte spiegeln gut die Gefühle wider, die ich für meine eigene Mutter hege. Viola Jean Gold Snow, oder Jeannie für alle, die sie kannten, wurde 1929 geboren und starb kurz nach ihrem 60. Geburtstag 1989. Sie lehrte und ermutigte mich. Sie gab mir die wirkliche Überzeugung, dass ich alles erreichen konnte, was ich wollte. Sie war auch streng zu mir. Wie meine eigenen Söhne von ihrer Mutter sagen, sie war unser Reisebüro für Erlebnisreisen ins Land des schlechten Gewissens. Mutter war wundervoll und beispielhaft in ihrer Aufgabe als Mutter. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht an sie denke und sie nicht vermisse. Einige Jahre bevor sie starb, erkrankte sie an Krebs und sie kämpfte mutig gegen diese Krankheit an. Als Familie lernten wir, dass Krebs eine Krankheit der Liebe ist, was merkwürdig genug ist. Sie gibt Gelegenheit, Beziehungen in Ordnung zu bringen, sich voneinander zu verabschieden und seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Einige Wochen bevor meine Mutter starb, kamen wir zusammen. Mutter hatte einen guten Geschmack und liebte das Schöne. Sie sehnte sich auch danach, Reisen zu unternehmen, aber unsere Familie hatte nur ein bescheidenes Einkommen und so konnten diese Träume nicht erfüllt werden. Mit diesem Wissen fragte ich meine Mutter, ob sie irgendetwas bedauere. Als Antwort erwartete ich, dass sie sich immer schon ein schöneres und größeres Haus gewünscht hatte oder dass sie vielleicht traurig darüber sei, niemals auf Reisen gegangen zu sein. Sie dachte einige Augenblicke über meine Frage nach und antwortete schlicht: Ich wünsche, ich hätte mehr gedient. Ihre Antwort schockierte mich. Meine Mutter hatte immer Berufungen in der Kirche. In der Gemeinde hatte sie als Leiterin der FAV, als Sonntagsschullehrerin, als Besuchslehrerin und in der PV gedient. Als Kinder brachten wir Nachbarn und Gemeindemitgliedern ständig Mahlzeiten, Marmelade und eingemachtes Obst vorbei. Als ich sie an all das erinnerte, blieb sie unbeirrt. Ich hätte mehr tun können, war alles, was sie sagte. Meine Mutter hatte ein beispielhaftes und erfülltes Leben geführt. Sie wurde von ihrer Familie und ihren Freunden geliebt. In ihrem oft harten und durch Krankheit und Leiden verkürzten Leben hatte sie viel erreicht. Trotz allem bedauerte sie am allermeisten, nicht genug gedient zu haben. Nun, ich habe keinen Zweifel daran, dass das Opfer meiner Mutter hier auf Erden vom Herrn angenommen und sie von ihm willkommen geheißen wurde. Aber warum beschäftigte dies sie nur wenige Tage vor ihrem Dahinscheiden am meisten? Was bedeutet dienen und warum ist es im Evangelium Jesu Christi so wichtig? Erstens wurde uns geboten, dass wir einander dienen sollen. Das erste Gebot lautet, Gott zu lieben. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir zeigen unsere Liebe dadurch, dass wir einander helfen und dienen. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: Niemand, der sich unfreundlich verhält, der nicht hilfsbereit auf andere zugeht, kann ein wahrer Heiliger der letzten Tage sein. Genau dies ist ein elementarer Bestandteil des Wesens des Evangeliums. Brüder und Schwestern, wir können nicht zu unserem eigenen Nutzen leben. Der Erretter lehrte seine Jünger diesen wichtigen Grundsatz im Matthäus-Evangelium. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dieser Dienst muss selbstlos, ohne einen Gedanken an persönlichen Gewinn oder Belohnung geleistet werden. Er muss dann geleistet werden, wenn er benötigt wird und nicht, wenn es gerade passt. Gelegenheiten zum Dienst sind vielleicht nicht immer offensichtlich, da es in der menschlichen Natur liegt, sich um die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu sorgen. Wir müssen solchen Neigungen widerstehen und nach Gelegenheiten zum Dienen suchen. Wenn wir diejenigen besuchen, die unter einer Krankheit, unter dem Tod eines lieben Menschen oder unter einem anderen Kummer leiden, so reicht es nicht aus, einfach zu sagen, ruf mich an, wenn ich etwas tun kann. Suchen Sie stattdessen nach Möglichkeiten, wie Sie Ihrem Nächsten durch scheinbar einfache Taten etwas Gutes tun können. Es ist besser, etwas zu tun, was nicht sehr wichtig erscheint, als gar nichts zu tun. Zweitens haben wir als Mitglieder der Kirche die Pflicht, Berufungen anzunehmen und beim Aufbau des Reiches Gottes auf Erden mitzuhelfen. Dadurch, dass wir in den unterschiedlichen Berufungen dienen, sind wir anderen von Nutzen. Bei der Missionsarbeit wird das Leben der Menschen verändert, die das Evangelium Jesu Christi kennenlernen und ein Zeugnis von seiner Wahrheit erlangen. Durch die heilige Arbeit im Tempel werden diejenigen gesegnet, die schon von uns gegangen sind, da sie alle heiligen Handlungen des Evangeliums empfangen. Beim Dienen im Evangelium haben wir die Gelegenheit, andere zu unterweisen, die Jugend zu stärken und kleine Kinder zu fördern, indem wir die einfachen Wahrheiten des Evangeliums kennenlernen. Wenn wir in der Kirche dienen, lernen wir, etwas von uns zu geben und anderen zu helfen. Präsident Kimball, ein großes Beispiel dafür, wie man dient, hat gesagt, Gott sieht uns und er wacht über uns. Was wir brauchen, gibt er uns aber normalerweise durch andere Menschen. Es ist also sehr wichtig, dass wir einander im Reich Gottes dienen. Die Aufgabe, in der Kirche zu dienen, enthebt uns aber nicht unserer Aufgabe, unserer Familie und unseren Mitmenschen zu dienen. Präsident Kimball warnte auch, niemand von uns soll von seinen Aufträgen in der Kirche so sehr in Anspruch genommen werden, dass er nicht mehr stille, tätige Nächstenliebe üben kann. Letztlich haben wir auch die Pflicht, in unserem Gemeinwesen zu dienen. Wir müssen dazu beitragen, dass unsere Wohnviertel, unsere Schulen, unsere Städte und Ortschaften besser werden. Ich lobe diejenigen unter uns, die, egal welche politische Überzeugung sie haben, in kommunalen Gremien und in der Regierung mitarbeiten, um unser Leben besser zu machen. Desgleichen lobe ich diejenigen, die freiwillig ihre Zeit und ihre Mittel zur Verfügung stellen, um ehrenhafte, gemeinnützige und wohltätige Projekte zu unterstützen, die sich auf das Leben anderer segensreich auswirken und die Welt besser machen. Mein Großvater lehrte mich schon in jungen Jahren, mit dem, was wir für die Allgemeinheit tun, zahlen wir die Miete für unseren Platz auf dieser Erde. Wenn wir dienen wollen, müssen wir selbstlos sein, teilen und abgeben. Meine Frau und ich lernten während unserer Zeit in Afrika eine wertvolle Lektion. Wir wurden beauftragt, an einer Distriktskonferenz in Jinja, Uganda, teilzunehmen. Früh am Samstagmorgen, ehe die Versammlung begann, nahmen wir die Gelegenheit wahr, ein neues Gemeindehaus in der Gegend anzuschauen. Als wir dort ankamen, wurden wir von einem Jungen im Alter von 3 oder 4 Jahren begrüßt. Er war zum Grundstück der Kirche gekommen, um zu sehen, was vor sich ging. Meine Frau, von seinem breiten Lächeln angetan, griff in ihre Tasche und reichte ihm ein eingewickeltes Bonbon. Er war entzückt. Wir verbrachten einige Minuten damit, das Gemeindehaus anzuschauen und kamen wieder heraus. Dort wurden wir von einem Dutzend lächelnder Kinder erwartet, die alle die neue Bonbon-Tante des Viertels treffen wollten. Phyllis war untröstlich, denn sie hatte dem Jungen ihr letztes Bonbon gegeben. Enttäuscht machte sie den Kindern durch Gesten verständlich, dass sie keine Bonbons mehr hatte. Der kleine Junge, der uns anfangs begrüßt hatte, gab daraufhin meiner Frau das Bonbon zurück und forderte sie durch Gesten auf, es aufzuwickeln. Schweren Herzens kam Phyllis der Aufforderung nach und erwartete, dass der Junge das Bonbon vor all seinen neidischen Freunden in seinen Mund verschwinden lassen würde. Stattdessen ging er, zu unserer großen Überraschung, zu jedem seiner Freunde, die ihre Zunge herausstreckten und an dem köstlichen Bonbon schleckten. Der Junge fuhr reihum damit fort und schleckte gelegentlich selbst an den Bonbon, bis es aufgebraucht war. Man kann bei dieser Art zu teilen über den Mangel an Hygiene streiten, nicht jedoch über das Beispiel, das dieser Junge gegeben hat. Selbstlosigkeit, Teilen und Abgeben sind für das Dienen unverzichtbar. Dieses Kind hat diese Lektion gut gelernt. Ich hoffe und bete, dass wir alle mehr tun können, indem wir anderen dienen. Wenn wir darin versagen, einander zu dienen, dann wird uns die Fülle der Rechte und Segnung des wiederhergestellten Evangeliums versagt bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Von den meisten von uns wird mehr erwartet, als wir zu tun in der Lage sind. Als Brotverdiener, Eltern, als Tätige und Mitglieder in der Kirche stehen wir vor vielen Entscheidungen, was wir mit unserer Zeit und anderen Mitteln anfangen. Uns muss zunächst die Tatsache klar werden, dass nur weil etwas gut ist, dies noch kein triftiger Grund dafür ist, es auch zu tun. Die Anzahl guter Dinge, die wir tun können, übersteigt bei weitem die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Einiges ist besser als gut, und das sollte eine vorrangige Aufmerksamkeit in unserem Leben erhalten. Jesus lehrte diesen Grundsatz im Haus von Martha. Während sie ganz davon in Anspruch genommen war, für ihn zu sorgen, setzte sich ihre Schwester Maria dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Als sich Martha darüber beklagte, dass ihre Schwester die ganze Arbeit überließ, lobte Jesus sie für das, was sie tat, belehrte sie aber, nur eines ist notwendig, Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Es war lobenswert, dass Martha sich viele Sorgen und Mühen machte, aber das Evangelium vom größten aller Lehrer zu lernen, war notwendiger. Die Heiligen Schriften enthalten noch weitere Lehren darüber, dass auf manchem größerer Segen ruht als auf anderem. Eine Kindheitserfahrung machte mich mit dem Gedanken bekannt, dass einige Entscheidungen gut, andere aber besser sind. Ich lebte 2 Jahre lang auf einer Farm. Wir gingen selten in die Stadt. Unsere Weihnachtseinkäufe erledigten wir per Versandhauskatalog. Ich brachte Stunden damit zu, die Seiten zu studieren. Für Familien, die auf dem Land lebten, waren Katalogseiten wie ein großes Einkaufszentrum oder das Internet in unserer Zeit. An einigen der im Katalog angebotenen Waren fiel mir etwas auf und beeindruckte mich. Es gab 3 Qualitätsstufen: gut, sehr gut und am besten. Beispielsweise waren einige Herrenschuhe mit dem Qualitätsmerkmal gut, $1,84, einige mit sehr gut, $2,98 und einige mit am besten, $3,45 versehen. Wenn wir zwischen verschiedenen Entscheidungen abwägen, müssen wir daran denken, dass es nicht ausreicht, wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen sind besser, und nur andere sind am besten. Selbst wenn eine bestimmte Entscheidung kostspieliger ist, macht ihr weit größere Wert, sie möglicherweise zur besten Entscheidung. Denken Sie einmal darüber nach, wie wir unsere Zeit nutzen, wenn wir Entscheidungen in Bezug auf Fernsehen, Videospiele, Internetsurfen oder Lesen von Büchern oder Zeitschriften treffen. Natürlich ist es gut, sich guter Unterhaltung zu widmen oder interessante Informationen zu erhalten. Aber nicht alles davon ist den Teil unseres Lebens wert, den wir dafür geben. Einiges ist besser, anderes am besten. Als der Herr uns aufforderte, nach Wissen zu trachten, sagt er: Sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern. Einige unserer wichtigsten Entscheidungen betreffen Unternehmungen mit der Familie. Viele Brotverdiener machen sich Sorgen darüber, dass ihnen ihre Beschäftigung zu wenig Zeit für die Familie lässt. Es gibt kein einfaches Rezept für diesen Wettstreit der Prioritäten. Ich kenne allerdings keinen Mann, der auf sein Arbeitsleben zurückblickt und sagt: Ich habe einfach nicht genug Zeit in meinen Beruf investiert. Bei der Entscheidung, wie wir Zeit als Familie verbringen, müssen wir aufpassen, dass wir unsere verfügbare Zeit nicht mit dem erschöpfen, was lediglich gut ist, und wenig Zeit für das übrig lassen, was besser oder am besten ist. Ein Freund von mir macht in den Sommerferien mit seiner Familie eine Reihe von Ausflügen, darunter auch Besuche an denkwürdigen historischen Stätten. Am Ende des Sommers fragte er seinen Sohn im Teenageralter, welche dieser guten Sommeraktivitäten ihnen am besten gefallen habe. Die Antwort war dem Vater eine Lehre, wie auch jeden, den er davon erzählte. Was mir diesen Sommer am besten gefallen hat, antwortete der Junge, war der Abend, als wir beide auf dem Rasen lagen, die Sterne betrachteten und uns unterhielten. Aufwendige Familienaktivitäten mögen gut für Kinder sein, aber sie sind nicht immer besser als Zeit, die sie allein mit einem Elternteil verbringen, der ihnen Liebe schenkt. Das Maß an Zeit, das Kinder und Eltern bei guten Aktivitäten wie Privatunterricht, Mannschaftssport und anderen Schul- und Vereinsaktivitäten verbringen, muss ebenfalls mit Bedacht festgelegt werden. Sonst sind die Kinder zu sehr verplant und die Eltern ausgebrannt und frustriert. Eltern müssen handeln, um Zeit für das Familiengebet, das gemeinsame Schriftstudium und den Familienabend freizuhalten, sowie für andere wertvolle Zeiten zusammen und allein mit einem Kind, die die Familie miteinander verbinden und die Werte der Kinder auf das ausrichten, was von ewigem Wert ist. Eltern müssen durch das, was sie mit ihren Kindern tun, lehren, welche Prioritäten das Evangelium vorgibt. Familienexperten haben vor dem sogenannten Verplanen von Kindern gewarnt. In der letzten Generation sind die Kinder weit beschäftigter und die Familien verbringen viel weniger Zeit miteinander. Diese beunruhigende Entwicklung lässt sich an vielem messen, darunter an Erhebungen, dass sich die Zeit bei organisierten Sportaktivitäten verdoppelt hat, die Freizeit der Kinder aber um 12 Stunden pro Woche zurückgegangen ist und unstrukturierte Aktivitäten im Freien um 50%. Die Zahl derjenigen, die berichten, dass ihre ganze Familie gewöhnlich abends gemeinsam ist um 33% zurückgegangen. Das ist höchst beunruhigend, weil die Zeit, die eine Familie beim gemeinsamen Essen zu Hause verbringt, sich am stärksten auf den schulischen Erfolg und die mentale Anpassungsfähigkeit eines Kindes auswirkt. Gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie haben sich als starkes Bollwerk gegen Tabak, Alkohol und Drogenkonsum der Kinder erwiesen. Es liegt inspirierte Weisheit in folgendem Rat an die Eltern. Was ihre Kinder wirklich zum Abendessen wollen, sind sie. Präsident Gordon B. Hinckley hat uns inständig gebeten, dass wir unseren Aufgaben als Eltern so nachkommen, als ob alles im Leben davon abhinge. Denn es hängt ja alles im Leben davon ab. Er fuhr fort, ich bitte vor allem Sie, die Männer, nehmen Sie sich die Zeit, Ihr Verhalten als Ehepartner, als Vater und als Haushaltsvorstand zu überdenken. Beten Sie um Führung, um Hilfe, um Anweisung und folgen Sie den Eingebungen des Geistes, die Sie in Ihre Hauptaufgabe anleiten. Denn die Art, wie Sie zu Hause Ihrer Führungsrolle nachkommen, wirkt sich auf die Ewigkeit aus. Die erste Präsidentschaft hat die Eltern dazu aufgerufen, sich nach besten Kräften zu bemühen, ihre Kinder in den Evangeliumsgrundsätzen zu unterweisen und zu erziehen. Die Familie ist die Grundlage eines rechtschaffenen Lebens und keine andere Einrichtung kann ihren Platz in dieser gottgegebenen Aufgabe einnehmen. Die erste Präsidentschaft hat erklärt, ich zitiere, so sinnvoll und angemessen andere Anforderungen und Aktivitäten auch sein mögen, sie dürfen die von Gott übertragenen Aufgaben, die nur die Eltern und die Familie erfüllen können, nicht verdrängen. Ende des Zitats. Die Führer der Kirche müssen sich dessen bewusst sein, dass Versammlungen und Aktivitäten der Kirchen zu komplex und belastet werden können, wenn eine Gemeinde oder ein Pfarrer versucht, die Mitglieder dazu zu bringen, alles zu tun, was in unseren zahlreichen Programmen gut und möglich ist. Auch da müssen Prioritäten gesetzt werden. Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel haben betont, dass man bei den Programmen und Aktivitäten der Kirche inspiriert sein Urteilsvermögen walten lassen muss. Elder L. Tom Perry hat diesen Grundsatz bei unserer ersten weltweiten Führerschaftsschulung 2003 deutlich gemacht. 2005 gab Elder Richard G. Scott denselben Führungsbeamten diesen Rat, passen Sie das Ausmaß Ihrer Aktivitäten so an, dass es den örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten entspricht. Achten Sie darauf, dass die wesentlichen Bedürfnisse erfüllt werden, aber überschlagen Sie sich nicht, so viel Gutes zu schaffen, dass das Wesentliche dann dabei untergeht. Denken Sie daran, vermehren Sie nicht die Arbeit, sondern vereinfachen Sie sie. Ende des Zitats. Bei der Generalkonferenz im letzten Jahr hat Elder M. Russell Ballard davor gewarnt, dass sich die Beziehungen der Familie verschlechtern können, wenn wir zu viel Zeit auf fruchtlose Aktivitäten verwenden, die wenig geistige Nahrung liefern. Er warnte davor, unsere Tätigkeiten der Kirche unnötig zu komplizieren mit überflüssigen Extras, die zu viel Zeit beanspruchen, zu viel Geld kosten und zu viel Energie aufbrauchen. Die Anweisung, unsere Berufung groß zu machen, ist kein Gebot, sie unnötig auszuschmücken und zu komplizieren. Innovativ zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, etwas auszubauen. Oft bedeutet es, zu vereinfachen. Das Wichtigste bei unserer Arbeit in der Kirche, sagte er, sind nicht die gemeldeten Berichte oder die abgehaltenen Versammlungen, sondern ob einzelne Menschen, um die man sich einer nach dem anderen gekümmert hat, genau wie der Erretter es getan hat, aufgerichtet und ermutigt worden sind und sich schließlich geändert haben. Ende des Zitats. Pfarrpräsidentschaft und Bischofschaft müssen ihre Vollmacht dahingehend ausüben, dass sie die übermäßige und fruchtlose Geschäftigkeit, die manchmal den Mitgliedern im Pfarr oder der Gemeinde abverlangt wird, ausmerzen. Die Programme der Kirche müssen sich auf das konzentrieren, was am besten, am effektivsten ist, um die ihnen zugedachten Absichten zu erfüllen, ohne dabei übermäßig die Zeit zu beanspruchen, die die Familien für ihre gottgegebenen Aufgaben benötigen. Aber hier eine Warnung an die Familien. Nehmen Sie einmal an, die Führer der Kirche würden die Zeit reduzieren, die auf Versammlungen, Aktivitäten in der Kirche verwendet wird, damit die Familien mehr Zeit haben, zusammen zu sein. Dies würde erst dann den beabsichtigten Zweck erfüllen, wenn die einzelnen Mitglieder einer Familie, vor allem die Eltern, entschieden handeln und die gemeinsame Zeit der Familie sowie die Zeit allein mit einem Kind vermehren. Mannschaftssport und technisches Spielzeug wie Videospiele und das Internet stehlen bereits die Zeit unserer Kinder und Jugendlichen. Im Internet zu surfen ist nicht besser, als dem Herrn zu dienen oder die Familie zu stärken. Einige junge Männer und junge Damen nehmen nicht an den Jugendaktivitäten der Kirche teil oder verbringen weniger Zeit mit der Familie, um in einer Fußballmannschaft mitzuspielen oder anderen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Einige junge Leute amüsieren sich zu Tode, dem geistigen Tod. Einige Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit allein und als Familie verbringen können, sind besser und andere sind am besten. Wir müssen einiges, was gut ist, aufgeben, um etwas anderes zu wählen, was besser oder am besten ist, weil wir dadurch Glauben an den Herrn Jesus Christus entwickeln und unsere Familie stärken. Hier einige weitere Beispiele für gut, besser, am besten. Es ist gut, der wahren Kirche unseres Vaters im Himmel anzugehören, all seine Gebote zu halten und all unsere Pflichten zu erfüllen. Wenn dies aber als Bestes gelten soll, muss es mit Liebe und ohne Überheblichkeit geschehen. Wir sollten, wie es in einem schönen Kirchenlied heißt, unsere guten Taten mit Brüderlichkeit krönen und Liebe und Sorge für alle zeigen, auf die wir Einfluss haben. Unsere Hunderttausende von Heimlehrern und Besuchslehrerinnen weise ich darauf hin, dass es gut ist, die uns zugeteilten Familien zu besuchen. Es ist besser, einen kurzen Besuch zu machen, bei dem wir Lehre und Grundsätze vermitteln. Und es ist am besten, wenn wir im Leben einiger, die wir besuchen, etwas verändern. Die gleiche Herausforderung gilt für die vielen Versammlungen, die wir abhalten. Es ist gut, eine Versammlung abzuhalten, besser einen Grundsatz zu lehren, aber am besten durch eine Versammlung ein Leben zu verbessern. Wenn wir nun 2008 bald unseren neuen Studienkurs in den Kollegien des melchisedekischen Priestertums in der FAV beginnen, erneuere ich unsere Warnung in Bezug darauf, wie wir die Lehren der Präsidenten der Kirche verwenden. Viele Jahre inspirierter Arbeit haben für das Jahr 2008 den Band Lehren von Joseph Smith hervorgebracht, des Propheten, der den Grund für diese Evangeliumszeit gelegt hat. Dies ist ein Meilenstein unter den Büchern der Kirche. In der Vergangenheit haben einige Lehrer die Kapitel dieser Leitfäden nur kurz gestreift und dann gegen eine Lektion ihre Wahl ausgetauscht. Diese mag gut gewesen sein, aber das ist keine akzeptable Vorgehensweise. Ein Lehrer im Evangelium ist dazu berufen, das angegebene Thema aus dem bereitgestellten, inspirierten Lehrmaterial zu geben. Das Beste, was ein Lehrer mit dem Leitfaden Lehren von Joseph Smith tun kann, ist, Aussagen des Propheten über Grundsätze auszuwählen und zu zitieren, die auf die Bedürfnisse der Unterrichtsteilnehmer besonders zugeschnitten sind, und dann ein Unterrichtsgespräch darüber zu leiten, wie die Teilnehmer diese Grundsätze in ihrer Lebenssituation anwenden können. Ich gebe Zeugnis von unserem Vater im Himmel, dessen Kinder wir sind. Und dessen Plan zum Ziel hat, uns für das ewige Leben, die größte aller Gaben Gottes, würdig zu machen. Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus, dessen Sühnopfer dies möglich macht. Und ich bezeuge, dass wir von Propheten, von Präsident Gordon B. Hinckley und seinen Ratgebern geführt werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Zum Ende der Konferenz bedanken wir uns beim Tabernakelchor, bei dem Chor von jungen Damen und bei dem Chor von Vätern mit ihren Söhnen, sowie ihren Dirigenten und den Organisten für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Gordon B. Hinckley, unser geliebter Prophet. Nach Präsident Hinckleys Worten erfreut uns der Chor mit dem Lied »Lasst uns nochmals singen«. Danach spricht Elder Paul K. Sebrowski von den 70ern das Schlussgebet und diese Konferenz wird dann vertagt. Präsident Hinckley.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wir beenden nun eine großartige Konferenz. Wir sind erbaut und aufgerichtet worden. Wir sind inspiriert worden und haben das wunderbare Evangelium noch mehr schätzen gelernt. Sowohl die Musik als auch das, was gesagt wurde, wie auch die Gebete, waren herrlich. Wir kehren nun nach Hause zurück. Falls wir fahren, wollen wir vorsichtig sein. Kein Unglück soll dieses schöne Erlebnis ruinieren. Alles, was bei dieser Konferenz gesagt wurde, wird in einer der nächsten Ausgaben des Ensigns und des Liahonas erscheinen. Wir möchten Sie auffordern, die Ansprachen bei Ihren Familienabenden noch einmal zu lesen und im Kreise der Familie darüber zu sprechen. Die Ansprachen sind das Ergebnis vieler Gebete und intensiven Nachdenkens und sind es wahrlich wert, gründlich überdacht zu werden. Die Konferenz wird nun für 6 Monate vertagt. Wir freuen uns darauf, Sie im nächsten April wiederzusehen. Ich bin 97 Jahre alt, aber ich hoffe, ich schaffe es, da zu sein. Mögen in der Zwischenzeit die Segnung des Himmels auf Ihnen ruhen. Darum beten wir demütig und aufrichtig im Namen unseres Erlösers, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
To our Heavenly Father. Our most kind and gracious, eternal
Father, unser gütiger Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir als deine Söhne und Töchter auf der ganzen Welt sind zusammengekommen im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Und wir haben die Worte von Propheten, Sehern und Offenbarern und anderen inspirierten Sprechern gehört. Und wir haben wirklich vom Heiligen Geist Belehrung empfangen, wofür wir zutiefst dankbar sind. Wir sind sehr dankbar für Präsident Gordon B. Hinckley. Und wir lieben ihn sehr und bitten dich, ihn zu segnen und ihm auch weiterhin Kraft zu geben, dass er sein großes Führungsamt in allen Teilen der Welt weiterhin so wahrnehmen kann. Wir bitten dich auch um deinen Segen für die übrigen Brüder in der ersten Präsidentschaft. Wir sind dankbar für das Kollegium der 12 Apostel und die 70er und alle Führer der Kirche in der Welt. Wir befinden uns in einer Erntezeit. In manchen Gebieten der Erde jedenfalls, in anderen wird jetzt ausgesät. Säen und Ernten sollen ein Gleichgewicht in unserem Leben sein. Wir wollen dir dienen, Herr, wenn wir uns diese Konferenzversammlungen vor Augen führen, möge uns Woche für Woche in die Seele träufeln, was wir erfahren haben. Wir bitten dich für die Führer dieser Welt, möge Frieden bei ihnen sein. Wir bitten dich um Nächstenliebe. Mögen wir wegen unserer Nächstenliebe bekannt sein. Lieber Vater, wir bitten dich, möge dein Geist bei uns sein, wenn wir nun fortgehen und dir dienen. Und dies tun wir demütig im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.